Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute lernen wir die ukrainische Schriftstellerin und Übersetzerin Natalka Sniadanko kennen. Sie lebt seit Kriegsbeginn mit ihren Kindern in Leipzig, promoviert dort. Ihr Mann ist noch in der Ukraine an der Front und sie versucht einen Weg zu finden, nicht zu verzweifeln, weiter zu schreiben, auch immer wieder die kulturelle Rolle ihres Landes aufzuzeigen in einer europäischen Vernetzung. Ihr letztes auf Deutsch erschienenes Buch war schon vor Kriegsbeginn fertig, eine prall erzählte, verzweigte Geschichte, die sich zugleich wie eine literarische Gebrauchsanweisung liest für die Ukraine. Das merkt man erst so nach und nach. Frau Sniadanko, herzlich willkommen bei uns.
Guten Morgen.
Wie oft schauen Sie eigentlich am Tag auf Ihr Smartphone, um die neuesten Nachrichten von zu Hause zu erwischen?
Das ist schwer zusammenzuzählen, weil es gibt viele Nachrichten und viele Kanäle, die ich versuche, so ein bisschen den Überblick zu behalten. Aber wenn ich eine Stunde nicht da bin, dann kommt es zu viel zum Nachlesen. Und es ist keine erfreuliche Lektüre leider.
Welche sind eigentlich Ihre Kanäle? Welche Quellen vertrauen Sie?
Ich war selbst Journalistin für viele Jahre und das ist natürlich in diesem Fall am besten, sich von den Kolleginnen zu informieren zu lassen. Und das ist meine Hauptinformationsquelle. Ansonsten die Zeitungen und ganz normal andere Medien.
Gestern gab es ein vielbeachtetes Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine nach dem Skandal im Oval Office, als Präsident Zelensky hochkant rausgeschmissen wurde. Für viele Beobachter ist das ein Hoffnungszeichen. Wie wichtig ist so ein Abkommen für Sie, die sich um Familie und Freunde sorgt?
Naja, das wäre schön, daran zu glauben, dass es tatsächlich jetzt etwas bringt, aber es steht nicht mal als Ziel mit diesem Abkommen, dass wir weiter unsere Hoffnungen daran setzen dürfen und ernsthaft etwas davon zu erwarten. In der Ukraine herrscht eine Stimmung mit Abkommen oder ohne, kennt man den Weg. Also man kehrt nicht mehr zurück und man kämpft einfach weiter. Ob dieses Abkommen uns was bringt, werden wir sehen. Wir hatten schon so viele Abkommen, die jetzt vergessen sind und gar nichts gebracht haben oder nur wenig. Die Hoffnung muss nicht verloren gehen, aber man darf sich auch nicht sehr naiv
Eine Kollegin erzählte auch, in den ukrainischen Nachrichten sei selbstverständlich als erstes immer die militärische Lage, wo gerade Bomben fallen, wo man damit rechnet. Und dann sei erst über dieses Abkommen gesprochen worden. Das stand international an erster Stelle, aber im eigenen Land nicht. Aus gutem Grund wahrscheinlich.
Das habe ich auch bemerkt. Heute Morgen las ich in der Welt, dass es tatsächlich erst auf der ersten Spalte zu lesen war, und in meinem Smartphone kamen zuerst die Nachrichten, wo was zerbombt worden ist, was gestern passiert ist, was heute zu erwarten ist, und das ist natürlich viel wichtiger.
Die ukrainische Schriftstellerin Natalka Sniadanko ist unser Gast. Sie lebt in Leipzig, sie promoviert dort, sie spricht viele Sprachen. Auch in der Ukraine werden viele Sprachen gesprochen. Sie ist ein richtiger Melting Pot der Kulturen. Das haben wir in Deutschland erst nach und nach und immer noch viel zu wenig wahrscheinlich auf den Schirm gekriegt. Vielleicht kann unser Gespräch heute Morgen auch ein bisschen dazu beitragen, das besser zu verstehen. Frau Sniadanko, woher Ihr gutes Deutsch?
Aus Freiburg vor allem, aber auch aus Baden-Baden. Da habe ich zuerst Au-pair gemacht und dann bin zum Studium gekommen, das ich nicht absolviert habe, aber das hat mir viele Erfahrungen gebracht und auch Deutschkenntnisse.
Der Kriegsbeginn hat Sie und Ihre Familie ja eingeholt bei einer Kurzreise, Kurzurlaub in Krakau. Was ist denn da passiert?
Da ist die Quarantäne passiert. da, es war noch Pandemiezeit, 2 Tage vor dem Krieg, hatte man noch auf so etwas geachtet und da wurde mein Sohn mit einem in Polen nicht zugelassenen Impfstoff geimpft und musste für 1 Woche in Krakau bleiben. So sind wir geblieben und am Donnerstag in dieser Woche ist der Krieg ausgebrochen. Mein Mann war zurück, also ging zurück nach Lemberg und hat sich in Kürze freiwillig gemeldet zum Militär. Und wir sind weitergefahren über Budapest, dann nach Marbach, ins Deutsche Literaturarchiv.
Ihr Mann ist an der Front? Ich glaube, er ist über 50, ne?
Ja, viele sind an der Front, die über 50 sind. Viele sind an der Front, die unter 25 sind, was auch nicht offiziell noch nicht, man wird nicht eingeholt, bevor man 25 ist. Aber es gibt sowohl als auch, es ist keine Entscheidung, die man gerne trifft, aber ja.
Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
Anfang des Jahres. Mhm.
Und ist er direkt an der Front oder im Hintergrund und organisiert das? Was macht er dort im Moment?
Ist schon direkt an der Front.
Da merke ich, dass die Augen anders sind. Da sind wir vorsichtig. Sie selber hatten ja vergleichsweise Glück, Frau Sniadanko. Sie können arbeiten, erst im Literaturinstitut in Marbach, dann in Leipzig, haben eine Promotionsstelle. Andererseits wollen ja alle von ukrainischen Intellektuellen derzeit gerne Essays, Statements, Einschätzungen zur Lage. Gibt es überhaupt Platz in Ihnen selbst für Literatur?
Ja, in der ersten Linie freue ich mich, dass es Interesse gibt. Es ist natürlich stark nachgelassen, verglichen mit 22 oder 23, aber immer noch sitzen wir hier, reden über die Ukraine und dafür bin ich sehr dankbar, weil es ist nicht der einzige Krieg, das heute auf der Welt stattfindet und das Interesse muss geteilt werden. Und deswegen mache ich auch gerne alles, was dazu gehört als Arbeit. Literatur kommt natürlich viel zu kurz, weil die Zeit fällt, weil die Kräfte fehlen, weil es immer wieder Zweifel kommen, ob das überhaupt noch relevant ist. Was sagt das uns jetzt? Ist es nicht besser, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, was unmittelbar nötig ist? Aber man kann auch nicht ohne. Das ist irgendwie schon ein Bedürfnis.
In diesem ganz sicher sehr belastenden Schwebezustand aus Angst um andere, Sehnsucht nach Hause, auch Entwurzelung, ist die Literatur für Sie da auch eine Art, ich sage jetzt bewusst, Kampfgebiet in gewisser Weise? Die Literatur selbst?
Ich glaube, das ist eher Therapie als Kampfgebiet, weil alles andere Kampfgebiet ist und dazugehört. Im literarischen Feld kann man sehr gut die ganzen Traumas reflektieren und sich bewusst zu machen, was daraus geworden ist. Hat das was gebracht? Ist dieser Text das Ergebnis von dieser Therapie, kann das jemandem Hoffnung vermitteln oder Erfahrung vermitteln, die man selbst vielleicht nicht verbalisiert hat? Hat das überhaupt noch einen Zweck oder ist es einfach Beschäftigung?
Sind Sie eigentlich untereinander gut vernetzt? Also schreibende Ukrainer und Ukrainerinnen, gibt es schon sowas wie eine ukrainische Exilliteratur?
Ich denke, heutzutage kann man schwer über Exil reden und Exilliteratur, weil erstens sind wir hier nicht im Exil in diesem ursprünglichen Sinne des Wortes, weil wir sind nicht vertrieben von unserer Heimat. Wir sind von Russland vertrieben worden, vom Krieg und wir können immer wieder zurück. Das kann natürlich gefährlich werden, das kann mit Konsequenzen verbunden werden, aber es ist uns nicht verboten, also was eben im Exil anders ist. Und zweitens, heutzutage ist die Welt vernetzt durch und durch. Und es erscheinen weiterhin meine Bücher in der Ukraine. Es gibt Lesungen, es gibt Kontakt mit den Lesern und so weiter. Also das ist jetzt nicht so, dass ich abgeschnitten bin. Genauso sind meine Kollegen. Deswegen ist das immer noch ein gemeinsames Netz von denen, die in der Ukraine leben und hierher kommen und vice versa.
Ich habe gelernt, dass das Wort Fluchtgepäck, das deutsche Wort Fluchtgepäck, wenn man es wörtlich aus dem Ukrainischen übersetzt, dass es dann Angstkoffer heißen würde. Was für ein bildhaftes Wort. Was ist denn in Ihrem Angstkoffer alles drin, Frau Sniadanko?
Das ist eigentlich kein ukrainisches Wort in diesem Sinne. Das ist ein Neologismus, das kurz vorm Krieg, beziehungsweise kurz vor Eskalierung des Krieges erfunden worden war oder angewendet worden war. Man hat wochenlang darüber berichtet, was man eigentlich alles in so einen Rucksack einpacken muss, für den Fall, dass der Krieg morgen oder in den nächsten Stunden beginnt, dass man überleben kann in den ersten Stunden. Und da gab es ganz unterschiedliche Listen und Empfehlungen. Ja, aber das Wichtigste, was man in diesen Koffer reinpacken muss und am besten nie wieder rausziehen soll, ist die Angst.
Einen wirklich schrägen Habsburger schickt unser Gast, die ukrainische Schriftstellerin Natalka Sniadanko, in ihrem letzten auf Deutsch erschienenen Roman in einem wilden Epochenritt durch die Geschichte. Den Mann, Erzherzog Wilhelm, den gab's wirklich. Ein Mann der K&K-Zeit. Er liebt Matrosen, besonders Tätowierte, er ist bisexuell und er hofft darauf, König der Ukraine zu werden. Den Mann gab's wirklich und sie haben ihm zugleich ein Denkmal gesetzt und ihn, Literatur kann das, bis in die Jetztzeit geschickt, ihn wieder auferstehen lassen, Frau Sniadanko. Das Buch stammt von 2017 und ganz viel liest sich wie eine Vorwegnahme der aktuellen Situation, die Sie damals ja gar nicht kennen konnten. Ich habe mich gefragt, ob Sie an diesen egozentrischen Wilhelm derzeit oft denken.
Ich hatte sehr oft an ihn denken müssen in den letzten 3 Jahren, da dieses Buch seit 22 mehr oder weniger als eine Gebrauchsanweisung zur ukrainischen Geschichte funktioniert hat. Zumindest hatte ich das oft so empfunden beim Lesepublikum, als ich das vorgestellt hatte. Das hat damit angefangen, dass im März 21, als das Buch auf Deutsch erschienen ist, war ich in Wien, zwecks Lesungen und so weiter. Das konnte nicht stattfinden, weil es Pandemie gab und wir hatten nur bedingt Möglichkeiten. Aber es gab viele Interviews damals und es ging immer um das Buch, aber auch über den Krieg, weil im März 21 standen die russischen Truppen schon an der ukrainischen Grenze. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich ein Presseinterview abgegeben hatte und wir sprachen über die aktuelle Situation und darüber, was es werden soll, wenn die Truppen nicht zurückrücken. Und da bekam die Journalistin den Anruf aus der Redaktion und das hieß, die sind weg.
Aber dieser Wilhelm, dieser Habsburger, der Matrosen liebt, eine ganz pralle, eine pittoreske Gestalt. Es gab ihn wirklich. Sie haben ihn dann ins Jetzt überführt. In diesem Roman erzählen Sie ja auch ganz viel über die Mentalität der Menschen, über ihre Tradition, über ihre Sehnsucht, auch über ihre schmerzliche Identitätssuche. War Ihnen nicht zuletzt in dieser Geschichte, Wilder Ritt durch die Epochen, so ein aufklärerisches Moment eigentlich beim Schreiben wichtig und bewusst gesetzt?
Absolut. Daher besteht das Buch aus 2 Teilen. Das eine ist die wahre Geschichte von Wilhelm, weil die so grotesk ist, dass man da am besten gar nichts dazu fantasiert. Also das
paar Stichworte dazu. Was mögen Sie an ihm?
Das Wichtigste wahrscheinlich ist seine Attitüde, sich selbst definieren zu wollen. Er wollte sich nicht als damit abfinden, was er als gebürtiger Habsburger da hatte. Er wollte sich eine neue Identität wählen, und das war die ukrainische Identität. Und das war absolut gegen alles, wo er aufgewachsen war. Aber das war seine Wahl, und dazu stand er, obwohl das ihm wirklich viele Verluste versprochen wurden davon, und es kamen auch viele. Und er wurde auch wahrgenommen, das war nicht nur seine Fantasie, dass er ukrainischer König werden wollte. Es war die Realität damals, und er wurde damit auch akzeptiert und wahrgenommen und unterstützt. Und das wäre wahrscheinlich nicht das Schlimmste, was für die Ukraine zu der Zeit möglich war. Das, was tatsächlich kam, war viel schlimmer.
Ich habe mir den Titel erstmal aufgespart, weil man vor diesem Titel einfach erstmal Luft holen muss. Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde. Wie lang hat der deutsche Verlag an diesem ellenlangen Titel gekaut, bis sie ihn übernommen haben?
Ist dieser Titel ein Vorschlag meiner Lektorin Nina Gruber und damit ein Vorschlag des Verlages, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise kürzen die Verlage die Titel, aber ich hatte bis jetzt Glück gehabt. Ich mag lange Titel, und diesmal musste ich mich nicht mal durchsetzen. Das ist schon.
Wie klingt dieser Titel auf Ukrainisch? Wie heißt das Buch auf Ukrainisch?
Ganz anders. Das heißt Ochaini Propisy, was so ungefähr wie schöne Schreibhefte bedeutet. Und das funktioniert einfach nicht im Deutschen, weil man diese Schreibhefte für Schönheit schreiben, also fürs richtige Orthographie nicht mehr benutzt oder nicht mehr kennt oder nicht mehr so präsent hat. Deswegen musste man den Titel anders.
Kann ich das Wort auf Ukrainisch nochmal hören von der Melodie her? Sagen Sie es uns nochmal.
Das heißt, Ochaini Propisy Erzherzoga Wilhelma.
Aha. Die ukrainische Sprache, deswegen habe ich diesen Titel nochmal nennen lassen. Ich wollte ihn einfach mal hören. Die ukrainische Sprache ist ein Grund, warum Russen und Ukrainer einander so feind sind. Die wurde sehr lange unterdrückt. Welche Bedeutung hat die Sprache für den Konflikt, in dem ihr Land steht?
Ich glaube, das ist mehr. Es ist nicht nur die Sprache, sondern die gesamte Kultur, Mentalität und vor allem Freiheitswille der Ukrainer. Das ist kein Krieg, um Besitz zu ergreifen, um Gebiete zu erobern. Das ist ein Vernichtungskrieg. Und das hat nur das einzige Ziel, die Ukraine und Ukrainer mit ihrer Vergangenheit, Kultur und Mentalität zu vernichten. Und daher spielt das schon die wichtigste Rolle. Und das sehen wir auch, indem wir in den Nachrichten beobachten können, dass das Erste, was auf den besetzten Gebieten gemacht wird, es wird den Unterricht in den Schulen wieder ins Russische umgestellt. Es werden ukrainische Bücher verbrannt. Es wird die Sprache verboten. Es werden die Intellektuelle vernichtet. Ganz brutal, und da sehen wir schon, wohin es führt und was für einen Zweck das hat.
Und die Unterdrückung der Sprache ist ja zugleich die Unterdrückung der Kultur. Ich habe in Essays von Ihnen gelesen, dass es sogar zensierte Wörterbücher gab. Alles, was dem Russischen nicht ähnlich war, wurde kurzerhand ausradiert, war nicht existent.
Absolut, und das hat eine sehr lange Tradition. Noch im Russischen Reich gab es etliche Gesetze, die ukrainische Sprache offiziell per Gesetz aus dem Umlauf ausgeschossen haben und verboten haben. Und alles, was im 19. Jahrhundert zum Beispiel auf dem Gebiet des Russischen Reiches erscheinen konnte, musste im Ausland gedruckt werden und über die Grenze geschmuggelt werden. Es war natürlich auch der Grund, warum Gogol auf Russisch schreiben musste, weil er auf Ukrainisch einfach nicht veröffentlichen konnte, und nicht, weil er Russisch bevorzugt hatte.
Was ist denn aus solchen zensierten Wörterbüchern geworden? Wissen Sie das?
Da ist eben diesen Mythos entstanden, dass Ukrainisch und Russisch quasi eine Sprache sind, was natürlich nicht der Fall ist. Die Ukrainer können Russisch, weil sie gezwungen waren, es zu lernen. Aber wenn jemand, der Russisch spricht und in Russland aufgewachsen ist, Ukrainisch hört, versteht man das nicht. Und mehr Beweise muss man nicht liefern.
Und eine Ukrainerin, die kein Russisch gelernt hat, habe ich gehört, die würde sich rein vom Klanglichen, von den Wörtern her, im Polnischen, im Tschechischen viel eher einfühlen können als im Russischen. Stimmt das?
Ja, also das sieht man heutzutage in Polen besonders stark, weil viele Flüchtlinge dort sind, die keine Polnischkenntnisse mitbringen, auch Flüchtlinge, die aus den russifizierten ukrainischen Gebieten kommen und die das Ukrainische auch erst lernen, die kommen zurecht.
Eben sprach ich mit unserem Gast, mit der ukrainischen Schriftstellerin Natalka Snyadanko über ihr Buch Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde. Ein ausschweifendes, ganz wild fabuliertes Buch mit enormem Figurentableau. Ich habe fast ein bisschen an einen Josef Roth im 21. Jahrhundert gedacht. Und es hat jede Menge bissigen Humor, Frau Snyadanko. Man sagt den Ukrainern ja einen enormen Galgenhumor nach. Aber in der jetzigen Situation, gibt es überhaupt etwas, über das Sie lachen können, wo Sie Komik finden? Das ist ein Markenzeichen Ihres Schreibens, aber...
Es ist natürlich schwieriger geworden, so leichtfüßig und humorvoll zu sein, aber den Galgenhumor passt natürlich in die jetzige Situation so gut wie noch nie. Und ich denke, man kommt langsam schon zu dem Schluss, dass das Leben weitergehen soll und dass es Humor auch Platz hat. Und
so als Überlebenstaktik.
So etwa, ja.
Wenn wir schon nichts zu lachen haben, tun wir es trotzdem.
Genau.
Mhm. Derzeit lehren und promovieren Sie in Leipzig, also soweit das möglich ist, schreiben Sie auch selber. Ich habe mich gefragt, sich Sorgen um die Familie in der Ukraine, promovieren in Leipzig über eine ukrainische Schriftstellerin, für zwei Kinder sorgen, unterrichten. Wie viel Platz ist eigentlich im Moment für eigenes Schreiben vor diesem Hintergrund?
Das ist natürlich mehr Träumen, dass man irgendwann schreiben kann, als tatsächlich das tun. Aber ja, also wahrscheinlich gibt mir das auch die Motivation, weil wenn man zu viel Zeit hätte zum Schreiben, würde man prokrastinieren. So nutze ich jede freie Sekunde und jeder Gedanke, die kommt, freut mich auch, weil das zeigt nur, das Leben dauert weiter.
Sie haben uns vorab erzählt, dass Sie, wenn Sie schreiben, im Moment so mit doppelt parallel arbeiten, auf Deutsch und auf Ukrainisch. Der gleiche Text in doppelter Ausführung, tatsächlich?
Es ist nicht ganz der gleiche Text, weil es stellt sich immer wieder heraus, dass manche Themen erklärungsbedürftiger sind in einer Sprache und in andere sich selbst erklären. Deswegen dachte ich, ich versuche es. Das ist immer noch ein Schreibexperiment. Ich weiß noch nicht, wohin es führt und womit es endet. Es sind nur Fragmente daraus bisher veröffentlicht, aber es interessiert mich, wohin mich das Abenteuer führt.
Spannender Zugang. Sie haben ja auch viel aus dem Deutschen ins Ukrainische übersetzt, unter anderem Kafka, Günter Grass, Hertha Müller. Wird Ihnen etwas klarer in Ihrem Schreiben, in Ihrer Sprache, wenn Sie zur eigenen, ja dann auch Übersetzerin werden, wenn Sie so etwas notieren in zwei Sprachen?
Als Übersetzerin habe ich vor allem Schreiben gelernt. Ich habe beobachtet, wie gehen meine Autoren mit dem Wort um, und das war die beste Schreibschule, die man je haben könnte. Und dann später die Übung, diesen Text in die eigene Sprache wiederzugeben und ihm den Klang zu geben, dass ähnliche Emotionen widerrufen soll, das war eine sehr spannende Aufgabe, die ich immer wieder gerne mache. Und dann merke ich, dass meine Texte auch flüssiger werden, auch straffer werden, dass ich besser mit dem Wort umgehen kann. Also dafür bin ich den Autoren sehr dankbar.
Sprechen wir mal darüber, wie die Autorin Natalka Sniadanko geworden ist. Sie sind 1973 geboren in Lviv, in Lemberg, im Westen der Ukraine. Lemberg hieß es zu K&K-Zeiten. Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?
Mehr oder weniger zufällig. Ich bin in den 90er Jahren zum Studium gegangen und das war die Zeit des Umbruchs. Die Ukraine ist gerade unabhängig geworden und es gab eine große Sehnsucht danach, die Ukrainisierung der vorher aufgeführte Russifizierung entgegenzustellen. Und es gab auch großes Interesse an die Welt, die sich eröffnet hat. Der eiserne Vorhang ist gefallen und alle Bücher, die verboten waren, konnten plötzlich gelesen werden. Viele wurden übersetzt. Also das war schon eine sehr kreative Zeit und Epoche, wo Literatur viel zu bieten hatte. Und da war ich auch interessiert.
Das muss eine unglaublich spannende Zeit gewesen sein. 1991 ist die Ukraine unabhängig geworden. Da waren Sie 18 Jahre alt, also ein Mensch, der rausgeht in die Welt. Wie würden Sie das Lebensgefühl beschreiben, das damals herrschte bei Ihnen und bei Ihren Freunden und Familie und so?
Das war schon so eine Happeningszeit. Es gab sehr wenig, es gab alles zu wenig. Es war eine sehr arme Zeit. Man hatte kaum Geld, man hatte kaum zu essen gehabt und alles war knapp. Aber es herrschte so eine Aufbruchsstimmung, auch an der Uni, wo alles plötzlich neu gestaltet werden musste. Es gab neue Studiengänge, es gab plötzlich Geschichte der Ukraine, es gab plötzlich ganz viel zur ukrainischen Literatur, die vorher verboten worden war. Es gab plötzlich Unterricht von zum Beispiel Poeten, Prosaiker, die vorher nie an der Uni waren. Es war alles sehr experimentell und
Also vorher wurde ukrainisch oder ukrainische Geschichte nicht nur nicht unterrichtet, dann gab es auch gar keine Professoren dafür. Dann mussten Leute, die in der Praxis stehen oder durften Leute, die in der Praxis stehen, plötzlich loslegen?
Ja, also die Geschichte gab es schon, aber das war nicht etabliert an der Universität. Es gab die Geschichte der kommunistischen Partei und ähnliches Zeug. Und dann mussten, die Professorin, die bei uns gab, die musste sich schnell umqualifizieren und oft kam sie zum Unterricht mit einem Zeitungsartikel in der Hand, weil es noch keine Bücher gab.
Spannend. Von Haus aus, Ihre Eltern sind Ingenieure, Sie waren gut in Mathe, hätte ja auch was ganz anderes aus ihnen werden können. Statt das hier zur Debatte.
Schon, meine Eltern wollten gut mit mir und die haben mir schon damals empfohlen, eher Softwareentwicklung zu studieren, obwohl das noch kein Trend war. Und jetzt sehen wir, wie recht sie hatten damit. Literatur ist kein Brotjob und daher.
Sie haben immer parallel gearbeitet, auch nicht nur als literarische Übersetzerin, sondern ja ganz praktisch als Broterwerb, alles Mögliche übersetzt, oder?
Ja, ich habe auch als Journalistin gearbeitet und ich arbeite immer noch parallel in ganz vielen anderen Bereichen, wie auch alle oder fast alle Literaten.
Aber wenn die Leidenschaft packt, dann muss es eben das sein.
Und das ist auch schön, irgendetwas zu haben, was im Alltag diese Fluchtzone erschafft.
Ein Rückzugsort für sich selber, auch in der Situation jetzt.
Zumindest psychisch, ja.
Die ukrainische Schriftstellerin Natalka Sniadanko promoviert und lehrt zurzeit in Leipzig, wo es ja durch das Literaturinstitut schon lange eine Partnerschaft gibt zwischen literarischem Schreiben und Wissenschaft. Frau Sniadanko, worüber promovieren Sie denn? Kann man das Vorhaben in wenigen Worten zeigen, was Sie machen im Moment?
Ich versuch's ja. Es ist ein Vergleich von zwei Autorinnen. Die eine heißt Olha Kobylanska, stammt aus Bukowina und schrieb und sprach ursprünglich auf Deutsch, ist Deutsch aufgewachsen, noch zu Kauka-Zeiten. Dann wechselte sie bewusst ins Ukrainische und wurde zu einer Ikone der ukrainischen Literatur im 19. Jahrhundert und ist eine der wenigen, die auch ins sowjetischen Kanon geschafft hat und dann aber auch später in das ganz normale ukrainische Literaturkanon aufgenommen wurde. Eine der ersten Feministinnen, eine ganz prägnante Figur.
Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die von ihr noch niemals gehört hat. Was ist so spannend an der Frau?
Absolut, es ist alles spannend an der Frau und es kommt bald nächstes Jahr eine Übersetzung ins Deutsche. Sie hat sich selbst ins Deutsche übersetzt zu ihren Zeiten, auch viele ukrainischen Autoren. Aber jetzt kommt endlich mal ein Roman von ihr in der deutschen Übersetzung.
Und was macht sie als Persönlichkeit? Was zeichnet sie aus? Was macht sie vielleicht auch so schillernd, dass sie sagen, über die muss ich unbedingt schreiben?
Es sind sehr viele Sachen an ihr und ich versuche vor allem zu sehen, wie das war, als Frau zu schreiben zu ihrer Zeit, aus ihrer Lebenssituation heraus. Und ich versuche sie auch zu vergleichen mit ihrer Lieblingsautorin, die aus Arnstadt stammte, Eugenie Marlitt, die heute schon vergessen ist, aber eine der bekanntesten Autorinnen des 19. Jahrhunderts gewesen war, eine Bestseller-Autorin. Und das versuche ich über das weibliche Schreiben so ein bisschen miteinander zu vergleichen.
Und dann geht's wieder wie mit einer Krake in die K&K-Zeit und ins Jetzt und die gesamten europäischen Züge und Strömungen, die in der Ukraine dann auch zusammenfließen, sollen da alle durchschimmern?
Es geht mir um die Alteritäten und die Besonderheiten der Wahrnehmung der anderen Kulturen oder den verschiedenen Kulturen, die im Lande herrschten.
Sie lehren ja auch. Was ist Ihnen denn in der Lehre besonders wichtig? Was möchten Sie zeigen? Was möchten Sie weitergeben?
Ich habe jetzt eine besonders spannende Aufgabe an der Uni Leipzig, wofür ich sehr dankbar bin. Das wird zum ersten Mal angeboten. Tatsächlich ein separates Seminar zur ukrainischen Literatur des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Und ja, es gibt noch kein Lehrbuch, es gibt noch kaum Übersetzungen, aber wir sind jetzt am Anfang und wir sind schon am Anfang.
Wie groß ist die Neugier?
Es wächst, also das ist jetzt zum zweiten Semester, den wir das machen und es sind schon wesentlich mehr Studierende dazu gekommen und qualitativ bin ich absolut begeistert, wie viel Engagement sie haben und ja, das ist...
Denn es war ja vorher doch eher ein Orchideenfach, nicht?
Es bleibt wahrscheinlich auch immer so, aber wir versuchen das zumindest zu zeigen, dass Slawistik nicht nur Russistik bedeutet, wie das vorher bisher eigentlich immer wieder gemacht worden ist. Und ja, da kommt natürlich belarussische Literatur noch viel zu kurz vor, aber zumindest ist es jetzt schon klar. Also wir müssen alle Spalten decken, nicht nur.
Helfen, den Blick zu weiten.
Genau.
Ich habe Essays von Ihnen gelesen, Frau Sniadanko, aus den letzten beiden Jahren. Und da wird immer wieder deutlich, wie groß die Sehnsucht ist nach einem, ich sag mal, stinknormalen täglichen Leben voller Routinen in einem Zuhause. Ganz langweilig, ganz positiv langweilig. Beschämt ein bisschen, wenn man all das hat. Begegnen Ihnen eigentlich in Deutschland auch so seltsame Situationen, dass Sie hören, wie jemand über sein normales, langweiliges Leben klagt oder es nicht schätzt und Sie damit schmerzt, vielleicht auch ohne es zu bemerken und Sie denken, ja, du, das hätte ich alles gern.
Ja gut, ich habe auch inzwischen ein ganz normales Alltagsleben teilweise, aber es hat den Anhang, der immer noch da ist und das unterscheidet mich von den Menschen, die diesen schmerzvollen Anhang nicht haben und ich wünsche ihnen auch, dass es so bleibt, ja, dass diese Langeweile nicht in dieses im Klammern spannende Zustand übergeht wie bei uns. Und ich wünsche auch, dass die Ukrainer wieder nur über ihren Alltag klagen würden und nicht über die letzte Nacht und wo man die verbracht hat, in welche Bombenversteck und ja.
Wer lebt denn eigentlich derzeit in Ihrer Lemberger Wohnung? Ihr Mann ist an der Front, Sie sind mit Ihren Kindern hier. Wer lebt da jetzt?
Da lebt jemand und es lebt auch ein Bekannter von uns in unserer Wohnung, der aus Kharkiv ist und nicht in seiner Wohnung leben kann. Das ist in der Ukraine jetzt so, dass man alle leben woanders oder viele zumindest.
Zu Hause verbinden Flüchtlinge, ne?
Ja, dann, genau.
Sie haben einen Sohn und Sie haben eine Tochter. Die sind ungefähr so alt, wie Sie waren, als die Ukraine unabhängig wurde. Wie stecken die beiden denn, ihre Kinder, diese Situation derzeit weg?
Die haben es natürlich viel schwieriger, weil es kam gleichzeitig den Krieg auf sie zu. Die Familie, die dann nicht mehr zusammen war, auch die Notwendigkeit, in einem fremden Land, in einer fremden Sprache lernen zu müssen. Und mein Sohn kam an die Universität und muss jetzt durch das Studium und alleine für sich selbst sorgen. Meine Tochter macht Abitur nächstes Jahr. Das stelle ich mir alles als sehr herausfordernd vor und ich freue mich, dass sie das alles packen und schaffen und ja.
Welche Möglichkeiten und Aussichten haben Ihre beiden Kinder und welche haben Sie vielleicht auch nicht? Was wünschen Sie ihnen?
Ich wünsche Ihnen, dass Sie vor allem die Möglichkeit nutzen, hier die Ausbildung zu bekommen, auch anderes Land zu sehen, andere Sitten, das bildet auch und dass sie davon das Beste machen.
Die Schriftstellerin Natal Krasniadanko besucht uns heute, erzählt uns von ihrem gegenwärtigen Leben und Arbeiten, von den Schwierigkeiten, so mental in der Ukraine zu sein und immer abzuchecken, wie es ist, mit der Familie, mit dem Mann sich Sorgen zu machen und dabei trotzdem sich nicht lähmen zu lassen, sich nicht vollständig lähmen zu lassen und sich nicht aufzugeben. Frau Sniadanko, gibt es eigentlich irgendeine Sehnsucht, die Sie sich erlauben, so aller, das mache ich als erstes, wenn dieser verdammte Krieg vorbei ist?
Ja, das ist eine gute Frage, über die man gerne diskutiert, wahrscheinlich im Laufe des Krieges. Aber ich denke, man macht nichts Besonderes an dem Moment, weil es geht nicht darum, was man macht. Es geht darum, dass man das erstmal wahrnimmt. Das ist endlich mal da. Und das wünsche ich uns allen, dass dieser Moment tatsächlich kommt.
Erstmal entspannt ausatmen dürfen und keine Angst mehr haben.
Und sich zu erinnern, wie das eigentlich war, bevor der Wahnsinn angefangen hat.
Man weiß gar nicht mehr, wie sich Frieden anfühlt wahrscheinlich, oder?
Ich glaube doch. Also hier haben wir immer noch Frieden und da weiß ich, wie sich das anfühlt. Aber diese neue Realität zu Hause ist nicht mehr so.
Wie weit gehen Pläne derzeit überhaupt, die Sie machen?
So heute, vielleicht morgen. Dann weiter ist schon alles vage.
Dann ist schon alles vage. Ein paar Wochen müssen wir schauen.
Ja, also die Pläne gibt es schon, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich gedacht habe, ja, was mache ich in 10 Jahren von heute? Und da hatte ich ganz konkrete Vorstellungen. Heutzutage, wenn ich gefragt werde, dann sage ich, ja, okay, denke ich dann, es kommt, sollte es kommen.
Man wünscht sich nach solchem Gespräch ja gerne alles Gute in Deutschland. Wenn man so ein Gespräch geführt hat, wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich. Das wünsche ich Ihnen auch von ganzem Herzen. Aber was ist das heute für Sie am 2. Mai 2025, wenn ich sage, alles Gute? Was wäre heute alles Gute für Sie?
Das wäre eigentlich das Unmögliche, das alte Leben zurückholen zu können. Aber das wird wohl nicht passieren. Selbst wenn wir den Moment erleben, der Krieg vorbei ist, dann wird das ein ganz anderes Leben da sein. Hoffentlich wäre das auch gut und schön.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Ihnen, Frau Sniadanko. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie und Ihrem Mann, allen Freunden, allen Bekannten alles Gute und dass Sie heil durch diese oder halbwegs unbeschadet durch diese ganz, ganz schwere Zeit kommen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.